Literradio.
Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literradio.org.
Herzlich willkommen bei Literradio. Zu Gast bei mir ist Jewgeni Preiger und wir sprechen über seinen Gedichtband Frieden ohne Krieg, erschienen bei Cookbooks. Herzlich willkommen, lieber Jewgeni.
Danke für die Einladung.
Der Gedichtband beginnt mit 7 Verszeilen, die dann aber nicht weitergeführt werden. Wenn man dann umblättert, steht der Satz da, nach dieser Zeile bricht der Krieg aus. Und an späterer Stelle im Buch gibt es dann noch genauere Auskunft drüber. Es steht dann in einem Gedicht, ich will also dieses Buch schreiben und hab's bis Februar fertig, geb fast ab fürs Lektorat, kein Wort zum Krieg, kein Wort zum, ich ziehe das Buch also zurück und nehme mir vor, bis Oktober neu schreiben. Damit halten wir mit Frieden ohne Krieg gewissermaßen 2 Bücher in Händen. Das Buch, das nicht veröffentlicht wurde, das du dann überschrieben hast, neu geschrieben hast, und eben das Buch, das erschienen ist, das es gibt. Wie ist für dich das Verhältnis zwischen den beiden Büchern, dem vorliegenden und dem dahinterliegenden?
Ich weiß gar nicht, ob das andere Buch dahinterliegend ist oder ob es wirklich daneben liegt. Also es gibt eben dieses zweite Buch, das Manuskript ist ja fertig und ich habe nicht vor, es zu veröffentlichen. Und ich bin auch dem neuen Buch in der Hinsicht dankbar, dass ich diese Erfahrung machen kann, eben ein zweites Buch zu haben, das einfach für mich da ist und nicht an die Öffentlichkeit gehen muss.
Hat dein Schreiben beeinflusst dieses Buch, das es nicht gibt, oder?
Ich habe das Gefühl, vielmehr hat Frieden ohne Krieg mein Schreiben beeinflusst, in der Hinsicht, dass ich für mich neue Schreibweisen finden musste, zuallererst, die mir der Situation und dem, was ich beschreibe, gerecht schienen, und danach, als das Buch fertig war, mich selbst vor die Frage gestellt habe, ob es überhaupt notwendig ist, für mich Gedichte weiterzuschreiben auf irgendeine Art und Weise, weswegen ich mich auch dann an einen Roman gesetzt habe und mich mehr mit narrativen Strukturen, mit Recherche beschäftigt habe, mit nicht-fiktionalem Material. Aber jetzt inzwischen bin ich seltsamerweise wieder zu Gedichten zurückgekehrt, die eher wahrscheinlich so sind wie das, was ich vor diesem Buch geschrieben habe.
Du deutest schon an, dass es eben ein neues Schreiben war für dich oder dass du einen neuen Weg gesucht hast, wie du schreiben kannst. Es gibt eben diese 7 einleitenden Zeilen und dann gibt es einen Bruch. Du schreibst dann komplett anders, sehr direkt, und es ist für dich ein Versuch, mit dem im Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine das zu verarbeiten und damit umzugehen. Und es ist eben, der Stil ist ein anderer, es ist ein gesprochener, es wird viel verschliffen, und auch der Inhalt ist ein anderer. Es ist eben sehr narrativ, erzählend, und du gehst im angesichts dieses Krieges zu deinen Wurzeln zurück. Also es geht, du suchst gewissermaßen Halt in der Familiengenealogie.
Ja, das war eine Entscheidung auf 2 Ebenen. Einmal, wie du schon erwähnt hast, auf formeller Ebene, dass es eben narrativ ist, dass die Sprache sehr, sehr mündlich ist und gleichzeitig sehr karg ist, vielleicht auch auf irgendeine Art und Weise viel radikal subjektiver als vorher, aber auf jeden Fall mündlich, das ist klar, und weniger poetisch vielleicht, also meiner Meinung nach dem, was ich als poetisch beschreiben würde in Gedichten. Und das andere ist dann natürlich die inhaltliche Ebene, und das war der Überlegung geschuldet, dass für mich ein Gedicht, das auf irgendeine Art und Weise den Krieg tangiert, auch wenn es nur meine Empfindung der Situation gegenüber beschreibt, ein zeitgeschichtliches Dokument sein muss. Bedeutet also, es muss sowohl so klar und einfach wie möglich geschrieben sein, als auch wie ein gutes zeitgeschichtliches Dokument in die Vergangenheit weit genug zurückgehen, um geschichtliche Zusammenhänge darzustellen. Und da es eben nicht mehr als ein zeitgeschichtliches Dokument über mich selbst ist, schien es mir notwendig, eben meine Perspektive, meine subjektive Perspektive eben einzuordnen und offen zu legen und zu zeigen, wie die Familiengeschichte von den Personen, die hier auch handelnde Personen sind, letztendlich dazu geführt hat oder sie an den Ort gebracht hat, an dem sie dann sind im Buch.
Du schreibst dann auch, also gleich am Anfang, bei dem Charkiw soll evakuiert werden, weil die Deutschen kommen. Also du springst zurück in der Geschichte und schreibst auch in historischem Bewusstsein von eben Holocaust, was geschehen ist und was eben den Blick auf heute verändert. Und es kommt dann an späterer Stelle nochmal vor, wenn es um die Sprachen geht, die du sprichst, dass du eben an einer Stelle sagst, da fällt mir ein, zwei Sprachen spreche ich jetzt. Deutsch, Russisch, einmal die, die meine Leute massengemordet, einmal die, die in deren Fußstapfen treten wollen und meine anderen Leute umbringen. Wie hat der Krieg dein historisches Bewusstsein verändert oder dein Umgang damit?
Ja, das Sprechen dieser zwei für mich belasteten Sprachen war eine wahnsinnig seltsame Erkenntnis, in dem Sinne, dass ich dachte, das hätte mir viel früher bewusst werden müssen. Also nicht nur können, sondern müssen. Und erst als Russisch für mich als belastete Sprache zum Deutschen hinzugekommen ist. Und ich dachte, naja, kann ich überhaupt Gedichte aus dem Russischen übersetzen? Kann ich Russisch sprechen überhaupt noch? Und habe ja hier auch ein Gedicht mit russischen Teilen noch, russischen Passagen geschrieben. Erst da kam ich zu dieser eigentlich sehr offensichtlichen Erkenntnis, dass Deutsch für mich natürlich auch eine belastete Sprache ist und dass für mich dann sowohl meine Muttersprache als auch die Sprache, die ich später gelernt habe, also Deutsch, kontaminiert sind. Natürlich dachte ich dann, gut, andere Sprachen sind auch kontaminiert, das ist ja nicht nur Deutsch und Russisch, es gibt kaum eine Sprache, die nicht belastet ist, aber die sind eben für meine Biografie die wichtigsten und eben die ich am besten spreche.
Ja. Also man kann an den Gedichten richtig gehend nachvollziehen, wie der Krieg deine Wahrnehmung verändert. Und du reagierst dann auch in den Gedichten sehr sensibel auf gesellschaftspolitische Ungerechtigkeiten. Ist das auch was, das eben durch den Krieg jetzt zur Sprache kommt? Also es gibt eine Stelle, wo du über Flüchtlinge schreibst, hochqualifizierte Flüchtlinge, die nur in Hilfsjobs arbeiten können, weil die Diplome nicht anerkannt werden. Und dann gibt es eben auch viele Stellen, die die Reaktionen auf den Krieg scharf kritisieren, also eben bei Festivals, dass gewisse russische Autoren eingeladen werden, die den Krieg verteidigen, oder eben Briefe, die Ukraine auffordern, sich zu ergeben von Intellektuellen, wie du sagst. Wie war das für dich, dass das jetzt zur Sprache kommt in den Gedichten?
Ja, also seltsamerweise hatte ich das Gefühl, dass ich sehr politische Gedichte auch vorher geschrieben habe. Nicht ausschließlich, weil ich bin nicht der Meinung, dass jedes Gedicht politisch ist, im Gegenteil. Aber ich habe beispielsweise in meinem ersten Gedichtband, also in Flüchtige Munde, das 2016 erschienen ist, ein szenisches Langgedicht, das über die Geflüchteten spricht, die mit Booten aus Nordafrika nach Italien kommen und dann auch die Boote sinken. Also, und es ist ganz eindeutig und offensichtlich das Thema und nicht verschlüsselt. Und irgendwie ist es nie zur Sprache gekommen. Genauso im zweiten Gedichtband, finde ich, habe ich sehr stark politische Passagen drin. Aber jetzt in dem Fall hat es mein Denken so sehr vereinnahmt, dadurch natürlich, dass ich permanent an den Nachrichten hing, permanent mit meiner Familie, die in der Ukraine war und dann auch nach Deutschland gekommen ist, in Austausch war, dass das meinen Alltag und mein Denken ja völlig, völlig vereinnahmt hat, bis hin dazu, dass ich Nachrichten dann gar nicht mehr schauen konnte und mir das so dosieren musste, um herauszufinden, was die mögliche Menge an Nachrichten ist, die ich in der Woche vertrage. Dementsprechend war es für mich eher natürlich, dass diese Gedichte um nichts anderes handeln konnten. Also ich hatte mir nicht vorgenommen, irgendeine politische Agenda zu vertreten oder überhaupt nur meine politische Meinung oder Position zu stärken in Gedichtform oder politische Gedichte zu schreiben. Also ich wollte vor allem Gedichte schreiben, die radikal subjektiv über das sind, was mich beschäftigt. Und das war eben das.
Man kann diesen ersten Teil auch so lesen, dass du nachvollziehbar machst, wie es ist, unter Schock zu stehen. Also es ist es wird auch inhaltlich, dann kommt eine Todesnachricht, wo du dann selber dich beobachtest, also das Ich beobachtet sich und sagt, dass, wie spreche ich denn eigentlich? Und es im ersten Teil kann man das, empfinde ich das so, ein gewisses Nebentier stehen, das zugleich aber auch ein Näher, also du bist ganz bei dir, es ist eben dieses radikale Subjektive. Siehst du das auch so, dass es hier um eine Art Schockzustand geht, in Worte zu fassen?
Diese Stelle, die du beschreibst mit der Todesnachricht, ist genau die einzige Stelle überhaupt, die einzige Situation in meinem Leben, die ich so beschreiben würde, dass ich unter Schock stand. Und es ging mir nicht darum zu beschreiben, wie ich unter Schock stand, sondern dieses Gedicht habe ich eigentlich vielleicht am übernächsten Tag geschrieben, nachdem das passiert ist. Und daher vielleicht dieses von außen sehen, aber auch eigentlich auch war der Schock noch nicht vorbei in diesem Moment, dass ich das geschrieben habe. Und im Endeffekt ist es natürlich symptomatisch für das ganze erste lange Gedicht, vielleicht auch für die ganzen anderen Gedichte, fast alle, die hier sind, dass ich permanent das Gefühl habe, auf eine körperliche, psychische oder einfach gesellschaftliche Art und Weise gelähmt zu sein. Aber das, was du beschreibst, diese Stelle, das ist natürlich maximales unter Schock stehen. Ja. Also, und vielleicht ist das ja unter Schock stehen nichts anderes als im gleichen Moment sehr neben sich sein und sehr bei sich.
Ja. Also das ist ganz toll an den Gedichten, dass sie so nahe gehen auch dadurch. Möchtest du vielleicht eine kurze Lesestelle? Also
ja, gern. Ich lese das einzige kurze Gedicht von den langen Gedichten. Kriegsfrei, Freikrieg. Niemand hat das Recht, ein Leben zu nehmen, weder das eigene noch das Fremde. Die Aussage ist natürlich problematisch und faktisch falsch, aber ich fühle mich in letzter Zeit danach. Es ist September 2022, wirkt aber wie April. Ich führe ein Krieglein gegen mich und will mich entscheiden. Geht es mir gut? Meine Mutter hinterlässt Nachrichten auf dieser und jener Plattform. Angirona schreibt an ihrer Abschlussarbeit. Mein Seelchen, mein Hirnchen, einen Schritt vor den anderen setzen, einen Schritt vor den anderen. Im Büro erreichen mich Schreckensnachrichten, aber heute heißt's funktionieren, langsam in den Tag einschreiben. Zu Hause kuschelt sich Kätzchen in mich hinein. Es regnet. Ich schäme mich zu Tode, ich schäme mich zu Tode. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Doch, du kannst noch.
In dem Gedicht kommt auch diese Selbstanklage vor. Es gibt auch andere Stellen, wo du andere anklagst, teilweise im aggressiven Tonfall. Und dann eben hier dieses, du schämst dich oder dass du dich eben nicht genug getan zu haben oder eben nicht da gewesen zu sein, wie dich jemand gebraucht hat. Wie ist diese Selbstanklage-Anklage in den Gedichten?
Ich glaube, das Gefühl von Scham war leider sehr zentral für sehr viele Menschen aus der Ukraine und wurde und wird immer noch, wird auf jeden Fall immer noch immer größer, je weiter diese Menschen von den tatsächlichen Kriegsschauplätzen entfernt sind. Ich also als Autor, der im sicheren Westen sitzt und dann sich anmaßt, auf irgendeine Art und Weise sich betroffen zu fühlen, habe mich von Anfang an dafür geschämt, überhaupt nicht nur im Westen, sondern als jemand, der zwar in der Ukraine geboren ist, aber seit seinem 10. Lebensjahr dort nicht mehr gelebt hat. Ja? Und ich dachte, natürlich fühle ich mich betroffen und ich fühle mich verletzt und ich fühle mich geschockt und machtlos, aber wie steht es mir zu, während die Leute dort in der Ukraine den realen Gefahren ausgesetzt sind und sterben, umgebracht werden. Und ich musste dann später feststellen, dass es nicht nur mir so geht, sondern auch Leuten, die wirklich in der Ukraine sind, so geht. Dass Leute, die in der Westukraine sind, sich genauso schämen vor den Leuten, die in der Ostukraine sind. Dass Leute, die in der Ostukraine sind, sich genauso schämen vor den Soldatinnen und Soldaten an der Front. Und dass es eben dieses Schamgefühl wie eine Leiter, wie so eine Stufenleiter nach Westen immer größer wird. Natürlich kann man das nicht verallgemeinern, aber so als flächendeckende Aussage vielleicht. Und Halina Kruka, eine ukrainische Dichterin, hat beim Poesiefestival in Berlin vier Monate nachdem Überfall auf die Ukraine stattgefunden hat, gesagt, im Westen werden in Sicherheit Dichterinnen und Dichter sitzen, die über den Krieg in der Ukraine schreiben werden und große Metaphern dafür finden werden und in die Weltliteratur, in die Geschichte der Weltliteratur damit eingehen werden. Wir in der Ukraine werden keine Zeit dafür haben, über diese Sachen zu schreiben und keine Kapazitäten und keine Kraft. Und aus dem Eindruck heraus ist überhaupt mein Gedanke entstanden. Wahrscheinlich wäre es auch ohne diese Rede entstanden, die sie gehalten hat. Aber das hat es auf jeden Fall sehr verstärkt, dass ich, wenn ich darüber schreibe, auf keinen Fall über den Krieg dort schreiben kann, sondern nur über mich und was das mit mir macht.
Genau, das ist auch eben, dass du eben nur über die eigene Erfahrung schreibst und dir das nicht anmaßt, weil das auch nicht möglich wäre. Es gibt dann eben der Gedichtband macht einen Prozess, also die Gedichte, ja, diese sehr direkten gesprochene Sprache wandeln sich dann zunehmend. Die Sprache gerät dann wieder in einen Fluss, ein Gedicht führt zum nächsten, also es geht dann auch eben weiter. Und es gibt dann auch einige Gedichte, wo man in einem Zug sitzt und sich fortbewegt. Wie würdest du die Bewegung beschreiben, die die Gedichte vollziehen in dem Band oder die Entwicklung, die der Band durchmacht?
Die Reihenfolge der Gedichte in dem Band ist nicht die Reihenfolge, in der ich sie geschrieben habe. Ich halte das für sehr wichtig, sowieso Gedichte in Büchern anzuordnen und nicht einfach chronologisch sie wiederzugeben, außer es ist vielleicht genau der Zweck der Sache, irgendeine Chronologie des Schreibens oder des Lebens darzustellen. Aber in dem Fall war es mir wichtig, eine Bewegung darzustellen, die ich für mich als die natürliche Bewegung in meinem Schreiben dazu empfunden habe. Und das war eben zuerst dieses absolute Geschocktsein, also das Mündliche, das Nicht-Poetische, dann mein eigenes, persönliches Abstumpfen der Situation gegenüber oder mich distanzieren davon aus Überforderung, was auch für mich gleichzeitig das Abstumpfen in der Gesellschaft gespiegelt hat, was natürlich stärker war als meins, weil ich auf irgendeine Art und Weise betroffen bin, aber auch ich hatte das und auch ich habe ja dann die Nachrichten nicht mehr geschaut, ob ich das nicht konnte oder nicht wollte. Das sind ja so Feinheiten, die man für sich selbst vielleicht jeden Tag anders bewerten muss. Und für mich ist für mich dann die poetische Sprache auch zurückgekehrt, die ich eigentlich mir nicht mehr erlauben wollte. Und eben das Finden von Bildern, das Arbeiten mit Pathos, das Arbeiten mit poetischen Mitteln, mit rhetorischen Mitteln. Nach dieser Rückkehr der poetischen Gedichte kommt dann eben ganz zum Schluss das dreisprachige Langgedicht, wo ich zu gleichen Teilen Russisch, Englisch und Deutsch spreche. Also was sich darauf bezieht, auf das Gedicht, was du erwähnt hast, wo mir auffällt, dass ich eben belastete Sprachen spreche und dann versuche, mit dem Englischen zu arbeiten. Das war eigentlich das Gedicht, was ich zuerst geschrieben hatte. Das hatte ich angefangen zu schreiben, als die russischen Truppen sich gesammelt haben, aber noch nicht in Ukraine waren, und bezog sich auf T.S. Eliot's Wasteland, das ich zu dem Zeitpunkt übersetzt habe. Und mir fiel auf beim Übersetzen, dass die Situation, es war 100-jähriges Jubiläum von Wasteland und die Situation schien mir sehr parallel zu der Situation von vor 100 Jahren zu sein. Deswegen schien es mir einen interessanten Rahmen zu machen, nach dieser ganzen Reise durch mein Inneres, dann ganz am Ende auf Wasteland nach außen zu verweisen und irgendeine Form von geschichtlichen Zusammenhang. Da auf diese Art und Weise, also auf eine nicht journalartige Art und Weise herzustellen. Aber im Endeffekt ist das auch dieser Band für mich persönlich die Bewegung von meinem Geschocktsein wieder zu meinem Auftauen, was aber gleichzeitig ein Abstumpfen ist.
Könnte man das fließen, denn dass der Band übergeht, auch mit dem Weinen in Verbindung bringen? An einer Stelle heißt es, nichts kann mich schockieren, aber alles bringt mich zum Weinen. Könnte man auch so sagen, dass dieses fließende Schreiben eine Art ist, durch Gedichte zu weinen oder gar nicht?
Ja, danke, dass du mir diese Frage stellst. Ich hätte so noch nicht drüber nachgedacht, aber du hast vollkommen recht. Ja, das ist ein gutes Bild dafür, was es ist. Ja. Also weinen ist ja natürlich auch etwas, was Menschen nicht nur aus Trauer tun, sondern aus verschiedenen Emotionen heraus und was aber meistens, glaube ich, danach eine Form von Erlösung oder Befreiungsgefühl bei dem Menschen, der geweint hat, herstellt. Bei mir jedenfalls. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber in dem Sinne ist das natürlich auch ein Herausweinen.
Und warst du dann auch, nachdem du die Gedichte geschrieben hast, erleichtert? Also war es auch ein befreiendes Schreiben?
Absolut, ja.
Möchtest du vielleicht noch vom zweiten Teil ein Gedicht, weil wir jetzt über diese fließende poetische Sprache gesprochen haben, ein Hörbeispiel geben?
Ja. Ich lese vielleicht zwei von denen. Reite den Weg. Liebestagebuch, Kriegsbuch, Asbestbuch und Schwefelbuch. Dampfschwadenbuch über Panzerkarossen. Das Kind rollt in den Haufen Fallobst. Die Botschaft auf seinem Rücken wird lesbar. Neben mir sitzt die Lampe, denn jedes bescheidene Ding ist ausgezogen. Rette weiter, reite den Weg. Du flüsterst, wir treten den Weg. Wir malträtieren den Weg. Verschwinde Weg. Verschwinde, Phosphor, greller als Wort und Idee. Du flüsterst dem Kind, dreh dich um, schöner Stein. Folge der Spur. Friedensblätter, Krieg im Innern. Blatt der Dunkelblume, das mich von unten bis oben schreibt. Aber ich kriech durch die Straße wie eine Erscheinung und spüre mich. Das ist der Irrweg, das dessen Unweg eine Gabelung als Rückführung, das dessen Gift in Form einer unbeleuchteten Spur. Weil ich mir folge, wenn ich verstehe, dass etwas sehr Helles auf mein Zeichen wartet, spricht die Schrift auf dem Rücken des Kindes: Nimm dich zurück. Wieder soll Bedeutung sich auszahlen, eine Betäubung.
Das Bild des beschrifteten Rücken des Kindes wird dann am Schluss auch aufgeschlüsselt. Also es geht um eine Mutter, die das dem Kind die Telefonnummer und alles auf den Rücken geschrieben hat, in der Fluchtkriegssituation, damit das Kind, falls es als einziges überlebt, eben zugeordnet werden kann. Kann oder weiterleben kann. Hast du, also es ist auch ein Beispiel, wie du arbeitest, dass du eben Bilder aufgreifst aus dem Krieg und einbaust?
Ja, das ist leider hier passiert, würde ich sagen. Also das ist für mich genau das Beispiel für die Abstumpfung, die ich dann empfunden habe, dass es mir plötzlich möglich war, doch auf eine Art und Weise zwar über Umwege über den Krieg zu schreiben, weil es hier in diesem Kapitel vor allem darum geht, wie ich aus den Medien die bekannten ikonografischen fast Bilder schon bekomme, aus dem Krieg, wie zum Beispiel die Fotografie, wo man einen verbrannten Arm eines Menschen in Izium sieht, die mich völlig fertig macht und mich dazu bringt, erstmal mich zu übergeben. Dazu dann diese Nachricht von Müttern, die Adressen auf den Rücken der Kinder schreiben und all diese Dinge, die aus den Medien auf mich einprasseln und mich letztlich dazu bringen, sie nicht mehr wahrzunehmen und dann nicht wahrnehmen zu wollen. Aber im Endeffekt über die Umwege schreibe ich doch über das, was da passiert. Ja.
Im ersten Teil sind es vor allem die Menschen, die Halt geben. Also es werden eben ganz viele Namen auch genannt, auch eben die die Familien aufgezählt und weiter erzählt die Geschichte. Im weiteren Verlauf wird es dann zunehmend die Sprache, die Halt gibt. Personen werden, also als Figuren treten in den Hintergrund und es entsteht auch mehr Distanz dazu. Würdest du auch so sagen, dass dann dass du wieder Halt in der Sprache findest?
Ja. Das ist auch so, weißt du, wenn ich Lesungen aus den Gedichten mache und ich habe wenig Zeit und muss wirklich genau auswählen, was ich daraus vorlese und kann nicht verschiedene Aspekte des Buches zeigen, mache ich das oft so, dass ich ausschließlich diese zwei letzten Gedichte aus dem ersten Kapitel lese, bei denen, wie du sagst, die Personen in den Hintergrund getreten sind und ich mich auf die Sprache verlasse. Und das ist natürlich auch eine Absicherung mir selbst gegenüber und auch dem Publikum gegenüber, indem ich eigentlich das, womit ich mich am meisten verletzlich gemacht habe, nämlich mit den ersten Teil, mit den Personen und den privaten Sachen, außen vor lasse und schon diese Stellen vorführe, wo ich mich in Sicherheit fühle. An Sicherheit auch natürlich dadurch, dass ich die Sprache wiedergefunden habe.
Dieses Fließen der Gedichte, geht es da um ein, also du hast schon, geht es eher um ein Zurückfinden oder ein Vorausfliehen ins Neuland?
Also noch sehe ich kein Vorausgehen oder Vorausfliehen oder irgendein Voraus. Kann aber nicht ausschließen, dass es mit einigem Zeitabstand kommen wird, aber im Moment bin ich noch so sehr in dieser Situation verhaftet. Und ich glaube, solange die Ukraine diesen Krieg nicht gewonnen hat, ich glaube, das ist es schon. Also solange dieser Krieg geführt wird, solange die Ukraine nicht gewonnen hat, gibt es für mich auch nichts, worauf diese Gedichte auch vorauszeigen können, für mich persönlich. Sie können sicherlich auf Trost spenden für andere, genauso wie sie für mich auch Trost gespendet haben und mich erleichtert haben, nachdem ich sie geschrieben habe, aber das ist ja etwas, was auf die Gegenwart bezogen ist und nicht auf die Zukunft, aber alles, was mit Zukunft zu tun hat, das können diese Gedichte nicht leisten.
Du hast eingangs schon erwähnt, den Roman, dass du einen Roman schreibst. Jetzt ist dann, also Gedichtband ist der dritte veröffentlichte Roman, jetzt der erste. Möchtest du was zum Roman Ausblick geben?
Ja, der Roman spielt, also die Schreibmethode dieses ersten erzählenden Gedichts in dem Band, wo ich meine Familiengeschichte darstelle, ist zumindest inhaltlich ein ähnlicher Ansatz zum Roman. Es wird um etwa 90 Jahre einer Familiengeschichte gehen, die angelehnt ist an meine Familie. Nicht diese Familienteile, die ich hier beschreibe, aber andere. Es ist auch teilweise sehr stark fiktionalisiert, also es ist auf keinen Fall ein autobiografischer Roman auf irgendeine Art und Weise. Und von 1930 bis 2014 mit sechs ErzählerInnen, die sich abwechseln und mit Zeitsprüngen von 10 bis 15 Jahren, die letztendlich, also gespielt, spielt in der Sowjetunion und dann später eben in Deutschland und soll auch irgendeine Form von geschichtlicher Kontinuität von stalinistischem Terror bis 2014 zeigen. Danach wird es aufhören, weil ich auch noch nicht an den Punkt gekommen bin, auf irgendeine Art und Weise darüber schreiben zu können, was sich ändert in der Welt mit der Annexion der Krim. Und deswegen habe ich gedacht, für mich wäre es ein guter Punkt aufzuhören, eben davor, und vielleicht auch wieder zu zeigen, was alles bis dahin stattgefunden hat anhand von einer Familiengeschichte.
Dann freuen wir uns schon sehr auf das Buch. Jetzt einmal Jewgeni Breiger, Frieden ohne Krieg, Gedichte bei Cookbooks erschienen, sind zum Lesen, zum Nachlesen, zum Wiederlesen. Große Empfehlung. Vielen herzlichen Dank, lieber Jewgeni.
Danke dir.
Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.